Ja, von meiner Seite auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich fand das jetzt einfach nett, dass der Lutz mich so nochmal ganz kurz vorgestellt hat und das, was ich gemacht heute Morgen hier noch mit euch machen möchte, dass er eben gesagt hat, also ich halte keine Predigt, sondern ich habe vielleicht eine Botschaft oder ich habe einen Impuls, über den wir gemeinsam nachdenken können. Das beruhigt mich ein bisschen, weil Predigt finde ich unglaublich groß und das macht mir Angst und ich habe auch noch nie gepredigt. Von daher fühle ich mich mit dem Begriff Impuls ein bisschen wohler. Kann euch ja mal ganz kurz erzählen, wie es dazu überhaupt kam, weil ich habe mir das ja auch gar nicht unbedingt ausgesucht, aber es entstand dadurch, dass ich am Dienstag mit Lutz zusammensaß und wir haben den Ostergottesdienst vorbereitet, soll ein Familiengottesdienst werden und haben uns zusammengesetzt. Und da haben wir nochmal über diesen Netzgedanken gesprochen und der hat mich so begeistert. Warum, erzähle ich euch gleich nochmal mehr dazu. Und ich war so wahrscheinlich so in Rage und so in Begeisterung, dass Lutz hatte mir vorher gesagt, dass der eigentliche Prediger für heute aus Krankheitsgründen ausfällt, sagte, ich glaube, du solltest predigen am Sonntag. Und dann stand ich da erstmal geschluckt und dachte, ist klar, wie kommst du jetzt darauf? Ja, aber ich war so voll von diesem Gedanken, also nicht des Predigens, sondern diesem Gedanken dieses Netzes und der Vernetzung, dass ich mir schon, ich habe zu ihm gesagt, lass mich mal irgendwie drüber schlafen, lass mich mal drüber beten, ob das sein soll und hatte so den Eindruck, das ist jetzt eine Herausforderung, die ich annehmen sollte. Für mich ist aber echt wichtig, das ist jetzt hier, ich stehe nicht hier, weil ich denke, ich habe hier irgendwas begriffen, was ihr vielleicht noch nicht begriffen habt, sondern einfach nur euch ein Stück weit daran teilhaben zu lassen, an der Begeisterung, an den Gedanken, die ich so in mir habe. Ja, und zwar kurz dazu, warum mich dieser Netzgedanke so begeistert hat. Und zwar am Anfang des Jahres hatte ich Dienst bei den Nature Kids, bei den Schulkindern und habe so überlegt, was ich mit denen machen kann und ich wollte gern was zu der Jahreslosung machen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und habe so überlegt, ich bin ein Freund davon, die Dinge, die man in Worten so hört, zu versuchen, irgendwie plastisch werden zu lassen, damit man sie noch mal mehr begreifen kann. Habt ihr vielleicht am Anfang, als es hier so meine Einführung gab, hatte ich auch gesagt, ganzheitlich mit allen Sinnen Gott so erleben dürfen. Das ist was, was mich begeistert und auch im Kinderdienst begeistert. Und auch da habe ich wieder überlegt, okay, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie kann man das den Kindern nochmal irgendwie plastischer machen, deutlicher machen? Und da kam mir dieser Spinnennetzgedanke, dieser Gedanke. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon kanntet. Aus Freizeiten kannte ich das, dass man so dieses Netz spinnt als Kennenlernspiel. Das war mir vertraut. Und ich dachte, das könnte man aber auch gut mit dieser Jahreslosung verknüpfen. Und dann haben wir das gemacht bei den Nature Kids. Wir waren zwar nicht so viele und trotzdem sah es irgendwie cool aus. Und der Gedanke dahinter war eben so, wenn ich den Faden des anderen nehme, dann nehme ich den an, dann halte ich den fest. Und damit mache ich mich auch verbindlich. Damit nehme ich ein Stück weit Verantwortung und ich sehe den anderen, ich nehme den wahr. Und indem ich den aber weitergebe, auch wieder, wenn ich meinen Faden zu jemand anderem weitergebe, ist das auch ein Zeichen von, ich wünsche mir Beziehung zu dir, ich wünsche mir Kontakt zu dir, ich sehe dich, ich nehme dich an, so wie du bist. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was passiert denn aber, wenn ich jetzt jemandem nicht den Faden gebe? Wenn wir jetzt so ein Netz spinnen und da sind welche am Rand oder meinetwegen auch mittendrin, deren Nase passt mir jetzt aber nicht so oder die mag ich nicht so gern leiden oder die übersehe ich einfach schlichtweg. Was passiert, wenn ich dem den Faden nicht gebe? Dann entsteht Ausgrenzung. Einerseits. Andererseits entsteht aber noch was, und zwar Instabilität, beziehungsweise das Netz wird nicht so stabil, wie es werden könnte, wenn alle festhalten. Also wenn Leute am Rande stehen und nicht festhalten, nicht mit in diesem Netz verwoben sind, sind sie einerseits außen vor und fühlen sich nicht mit drin, aber andererseits ist das Netz auch nicht so stabil und so bunt und so tragfähig, wie es sein könnte, wenn alle dabei wären. Und diesen Gedanken fand ich irgendwie toll. Und dann auch dieses Bild, was dann entsteht, also das ist schon cool, finde ich, wenn man das so von oben betrachtet und sieht, was da so an Vernetzung entsteht. Super. Dann ging das für mich weiter, dass ich dachte, ja, in dieser Kindergruppe das gemacht zu haben, ist schon mal toll, weil mir wichtig war, einfach auch da so dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Und dann dachte ich aber auch darüber hinaus, noch eine größere Vernetzung, das wäre auch cool. Und dann hatte ich bei dem letzten Mitarbeitertreffen, was wir von den Kindermitarbeitern hatten, das auch nochmal aufgegriffen. Und wir haben uns als Kindermitarbeiter in einen Kreis gestellt, hier im Gottesdienstraum, und haben dieses Netz nochmal gesponnen, miteinander, haben zum einen immer bei dem ersten Wurf haben wir unseren Namen gesagt, beim zweiten Wurf haben wir unsere Kindergruppe genannt, in der wir arbeiten, und im dritten Bereich haben wir zu einem geistlichen Statement Stellung genommen und haben gesagt, was wir dazu denken. Und auch da entstand wieder dieses Netz, und mit diesem Gedanken wirklich, wenn wir als Kindermitarbeiter, je besser wir uns vernetzen, desto tragfähiger ist dieses Netz für die Kinder, die wir betreuen. Und desto mehr Sicherheit bieten wir auch. Ja, und dann, als wir in der Vorbereitung waren, jetzt auch für den Gottesdienst oder jetzt auch mit dem Gemeinderat überlegt hatten, dass wir uns vorstellen wollten, da dachte ich, das wäre richtig cool, wenn wir jetzt dieses Netz mit der ganzen Gemeinde spinnen würden. Also nicht nur mit den Kindern, nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern richtig mit der ganzen Gemeinde. Und daraus entstand dann, dass wir das heute mit euch gemacht haben. Und ich finde es einfach cool, weil es nochmal darüber hinausgeht, über die Worte, die wir finden, nochmal wirklich plastisch was zu haben, was man in der Hand hat, was man sehen kann, was man mitnehmen kann. Ich brauche das immer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, und Sandra hatte eben gebetet irgendwie, danke, dass du ja das Netz in deiner Hand hältst. Ja, und darum geht's mir auch so ein Stück weit, dieses, wo ist denn der Ursprung des Netzes? Irgendwo muss dieser Faden ja herkommen. Irgendwo muss das, die Wolle kommt ja nicht von irgendwo oder peng, da ist ein Netz da, irgendwo muss es ja herkommen. Und wenn wir nochmal bei der Jahreslosung bleiben, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, liegt es ja nahe zu gucken, okay, wie sah denn die Annahme Jesu aus damals? Und der Ursprung des Netzes habe ich mir so überlegt, ist natürlich bei Jesus, ist aber auch in der Dreieinigkeit Gottes, habe ich so gedacht. Weil da ist auch schon Vernetzung. Jesus, also Gott ist nicht nur eins, sondern besteht aus Dreien. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und ist schon in sich Gemeinschaft, ist schon in sich Vernetzung. Für uns also ein tolles Vorbild, das nachzumachen. Und ich wollte das jetzt für uns mal plastisch machen, indem ich mal jetzt mal einen Stuhl nehme, und zwar nehme ich jetzt mal einfach Stefans Stuhl und sag jetzt mal, das ist der Stuhl der Dreieinigkeit. Also da stellen wir uns jetzt mal vor, da sitzt jetzt eben Vater, Sohn und Heiliger Geist, also Gott sitzt da und hier geht der Faden los. So haben wir das vor Augen, wo es losgeht. Also der Ursprung des Netzes, der Ursprung des Fadens ist bei Gott. Ich nenne den jetzt mal den roten Liebesfaden, weil das ja nicht nur irgendein Faden ist, sondern das ist der Faden wirklich der Liebe, die Gott irgendwie uns entgegengebracht hat. Ja, schauen wir uns doch mal an, wie Gott diesen Faden so auf die Erde gebracht hat. In Jesus natürlich. Und wie ist Jesus, beziehungsweise wem ist Jesus vielleicht erstmal begegnet? Könnt ihr mal reinrufen. Wem ist Jesus begegnet? Einzelnen Leuten, könnt ihr mal ein paar Namen sagen oder ein paar. Wem ist Jesus so begegnet, als er auf der Erde war? Seinen Eltern? Wem noch? Den Jüngern? Den Geschwistern? Pharisäer? Aussätzige? Zöllner? Blinde? Zachäus war der Zöllner, ne? Mhm. Kranke, Lahme, Arme, die Samariterin, die Ehebrecherin, Kinder, Herrscher, ja, den Schächern am Kreuz, Verbrechern. Im Grunde ganz vielen Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen. Die waren nicht besonders angesehen. Gut, auch Herrschern hatten wir gerade gesagt. Aber ich glaube, das Gros der Leute, denen Jesus begegnet ist, das waren doch Menschen, die haben keine besondere Achtung genossen. Die waren nicht besonders respektiert oder haben sich hervorgetan durch besonders tolle Sachen, die jetzt vor allem so angesehen waren. Das waren Leute, die am Rande standen, am Rande der Gesellschaft. Aber Jesus hat sie wert geachtet, ihnen zu begegnen. Hat sie wert geachtet, diesen Liebesfaden an sie weiterzugeben. Wie ist er ihnen denn begegnet? Jetzt haben wir überlegt, wem ist er begegnet, aber wie ist er denen denn begegnet? In Liebe, da wo sie waren, Offen. Respektvoll. In Kraft, ja. Respektvoll. Sensibel. Mhm. Ich habe so gedacht, als erstes kam ja das Wahrnehmen. Jesus ist an jemandem vorbeigegangen und hat den erstmal gesehen. Bevor er irgendwas gemacht hat, hat er den erstmal gesehen. Und an wie vielen Leuten laufen wir vielleicht vorbei und sehen die gar nicht? Oder wir sehen sie, gehen dann weiter und lassen es dabei. So, er hat sie gesehen und dann ist aus dem Sehen ein Ansehen geworden. Er hat sie gesehen und hat dann entschieden, ich gucke die jetzt auch an. Ich habe die nicht nur wahrgenommen aus den Augenwinkeln, sondern ich sehe die jetzt mal an, ich schaue mir die genauer an. Ich bleibe stehen und schaue sie mir an. Dann über dieses Anschauen, dieses Ansehen, darüber hinaus hat er ihnen zugehört. Er hat sich mit ihren Problemen befasst. Und er hat mit ihnen gesprochen. Ich glaube, auch das war nicht selbstverständlich, dass bei so einem Bettler oder so einem Lahmen, dass da Leute stehen blieben und sich einfach mit denen unterhielten. Aber er hat sie wert geachtet, sich mit ihnen zu unterhalten. Das hat den, ja, er hat ihnen zugehört. Auch dann hätte er sagen können, gut, ja, das ist jetzt total tragisch, dass du nicht mehr laufen kannst. Ich wünsche dir echt alles Gute und Gottes Segen und ich gehe weiter. Aber was hat er gemacht? Er hat ihnen praktische Hilfe zukommen lassen. Er hat sie an der Stelle berührt, wo sie es auch menschlich am nötigsten haben. Er hat ihnen das gegeben, was sie brauchten. Er hat ihnen das Augenlicht wiedergegeben. Er hat ihnen ja wiedergegeben, dass sie gehen konnten und so weiter. Und darüber hinaus dann geistliche Nahrung und Erlösung und Errettung auch noch. Was ich so cool finde, ist das alles ohne Bedingung. Das alles ohne, dass sie sich vorher schon bekehrt hatten, ohne dass sie vorher gesagt haben, hey, Jesus ist der König und der Retter und überhaupt und ich mache alles für dich, Jesus. Nee, die waren einfach nur da. Die waren nicht besonders ansehnlich oder angesehen. Die waren einfach nur da und Jesus hat sie trotzdem wert geachtet. Nicht, weil sie irgendwas getan haben oder irgendwas besonders darstellten. Was hat das denn wohl mit den Menschen gemacht? Was hat das denn wohl mit den einzelnen Menschen gemacht, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist? Was meint ihr? Aufgewühlt? Verändert? Froh gemacht? Nachdenklicher? Sehr aufgerichtet? Ist auch schön. Heil. Mir sind so Begriffe gekommen wie, sie haben Wertschätzung erfahren, sie haben sich wertvoll gefühlt. Sie haben mit einmal Respekt erfahren, sich respektiert gefühlt. Sie haben Hilfe bekommen. Sie haben Rettung bekommen. Sie haben Liebe gespürt und sie hatten Hoffnung mit einem Mal. Wie muss das gewesen sein damals, wenn man da als Bettler oder auch als Lahmer oder als Blinder in der Ecke gesessen hat und von den Almosen anderer abhängig war und hat gedacht, das wird jetzt immer und ewig so bleiben. Da war keine Hoffnung. Wie muss das gewesen sein, wenn dann mit einem Mal einer kommt, der einem Hoffnung gibt? Ja, wenn wir uns so angucken, wir haben uns jetzt angeguckt, wie ist Jesus den Menschen begegnet, könnte man ja jetzt ganz einfach sagen, ja, das ist super, das ist jetzt die Blaupause für uns. So machen wir uns jetzt auf die Suche. Wir machen uns auf die Suche nach Menschen, denen wir genauso begegnen können. Und da könnte ich jetzt einen Arm drunter setzen und dann können wir das machen. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber hab so gedacht, das ist zu kurz gegriffen, wenn wir jetzt sagen würden, so, Ärmel hochkrempeln, wir haben genug Grund und genug Möglichkeiten um uns herum, den Menschen zu dienen, los geht's. Blinder Aktionismus, weil ist ja eigentlich egal, was wir dazu denken oder fühlen oder wie wir so begabt sind, weil die Not ist da, der muss begegnet werden. Stimmt auch, das stimmt auch. Und manchmal müssen wir auch Sachen machen, zu denen wir keine Lust haben. Und Kloputzen hat nicht viel mit Berufung zu tun. Oder jemandem irgendwie freundlich zu begegnen, hat nicht unbedingt mit einer besonderen Berufung für Freundlichkeit zu tun. Aber dürfen wir trotzdem machen. Also ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen. Es gibt Dinge, die müssen gemacht werden. Und da müssen wir auch nicht lange drüber nachdenken. Aber ich glaube, ein blinder Aktionismus zu sagen, hier ist das, hier ist dies, da sind die Asylanten, da sind jetzt die Kinder und da ist meine Oma und da ist meine Arbeitskollegin und so. Und jetzt aber, wie schaffe ich das alles mit meiner kleinen Zeit? Und auch da ist mein Blick wieder auf Jesus gefallen und hat mich total überrascht wieder, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Jesus hatte 3 Jahre Zeit. Der hatte ja 3 Jahre Zeit zu wirken. War nicht so viel, finde ich. 3 Jahre ist nicht viel. Was hat Jesus gemacht? Ist der losgerannt und hat geguckt, wie kann ich jetzt, ich mache mir jetzt einen Schlachtplan, wie kann ich jetzt hier die Länder und die Erdteile und wie kann ich jetzt so vielen Menschen wie möglich begegnen, um so vielen Menschen wie möglich wirklich Heilung zu bringen? Ich lese da in der Bibel eigentlich, dass er relativ entspannt war, also entspannt im Sinne von besonnen. Also ich sehe, dass das Jesus Schritt für Schritt gemacht hat. Und nicht in den blinden Aktionismus verfallen ist, sondern die Menschen, die vor seinen Füßen waren, die er gesehen hat, dass er denen begegnet ist. Und das auch nicht von ungefähr, sondern dass er das getan hat, was Gott ihm gezeigt hat. Dass er die Schritte gegangen ist, beziehungsweise die Dinge getan hat, die er den Vater hat tun sehen. Und das fand ich nochmal einfach einen schönen Gedanken und einen schönen Schlüssel zu sagen, weil ich werde schnell mutlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich die Nachrichten gucke, dann geht's mir oft ganz schlecht danach. Dann denke ich, die Not, die Not, die Not und die Not auch noch. Was Schönes wird ja eh nicht gezeigt. Dann brauche ich aber gar nicht eigentlich die Nachrichten anzugucken. Dann gucke ich einfach nur um mich rum und sehe, ja, der braucht Hilfe, hier könnte ich mich noch einsetzen, dem könnte ich mal noch nett begegnen. Dann bin ich auch oft so gelähmt und denke so, ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gerade nicht, wo ich richtig bin. Und da finde ich das total tröstlich, da auch Jesu Beispiel folgen zu dürfen und zu sagen, du bist ja derjenige, der die Impulse gibt. Und du bist der Anfänger dieses Fadens. Dieser Liebesfaden geht ja von dir aus, der geht ja nicht von mir aus. Und auch Jesus, der hat sich Zeit genommen. Der hat sich Zeit genommen für Gemeinschaft mit dem Vater in erster Linie. Ganz wichtig. Der hat sich aber auch Zeit genommen für seine Freunde. Zeit genommen mit den Jüngern. Was hat er da gemacht? Mit denen gegessen. Noch andere Sachen bestimmt, aber auch gegessen. Er hat sich Zeit für Schlaf genommen, für Ausruhen. Und Zeit für Feiern hat er auch gemacht. Da frage ich mich doch, wie konnte der nur? Wie konnte der sich einfach so eine Zeit lassen? Der hat doch in der Ewigkeit genug Zeit, sich auszuruhen. Warum kann der nicht in den 3 Jahren, die er auf der Erde ist, mal richtig reinhauen und mal bitte so viele Menschen wie möglich retten und denen begegnen? Also menschlich gesehen würde ich denken, warum hat er das so gemacht? Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für uns als Beispiel ist, auch dass wir dem so folgen dürfen, damit wir immer wissen, woher es kommt. Dass wir aus der Abhängigkeit an diesem Liebesfaden wirklich nur unsere Dinge tun und nicht, weil wir so besonders toll sind und weil wir aus unserer Kraft heraus so viel reißen können. Selbst Jesus hat es nicht getan. Und wenn der es nicht getan hat, wie viel weniger sollten wir das tun? Aber was ist denn passiert jetzt mit dem, gut, Jesus ist ja Menschen begegnet. Und wenn wir jetzt sagen würden, gut, vergleichsweise wenigen Menschen, aber was ist mit den Menschen, denen er begegnet ist, passiert? Die sind zu Multiplikatoren geworden. Die Menschen, denen er begegnet ist, haben wir ja gerade gesagt, die sind verändert worden. Die sind nicht so geblieben, wie sie vorher waren. Begegnung mit Jesus lässt uns nicht so, wie wir vorher waren. Das heißt, er ist denen begegnet, hat seinen Liebesfaden weitergereicht. Und was ist dann passiert? Die Leute, die sind losgegangen. Die haben diesen Faden aufgenommen und haben den anderen davon erzählt, sind losgelaufen und haben gesagt, Jesus hat mich geheilt, da musst du auch hingehen. Und so hat es begonnen, dass Jesus angefangen hat, dieses Netz seines Reiches über die Erde zu spannen. Nicht indem er überall hingelaufen ist, sondern indem er Multiplikatoren geschaffen hat. Die Leute, denen er begegnet ist, die sind zu Multiplikatoren gekommen. Bis heute. Bis heute. Das hat ja nicht irgendwann aufgehört. Bis Jesus wiederkommt, ist das so, dass der Faden weitergegeben wird, weitergesponnen wird. Ja, da stehen wir jetzt da. Wir sind Jesus begegnet und haben mit einem Mal diesen Faden in der Hand. So, liegt jetzt bei mir, ne? Der Faden. Was mache ich jetzt mit diesem Faden? Gerade gesagt, ich will nicht in blinden Aktionismus verfallen, aber ich will die Verantwortung wahrnehmen. Es ist mir gegeben, der Liebesfaden ist bei mir angekommen. Was mache ich damit? Ich habe für mich so gedacht, Ich finde zwei Sachen wichtig. Man könnte bestimmt noch tausend andere Facetten finden, aber ich habe so zwei Sachen so für mich gedacht. Das eine ist, ich muss die Bereitschaft haben, zum Netzwerk Gottes, zum Netzwerk seines Reiches was beizutragen. Nicht das bei mir zu lassen, das Knäuel, sondern die Bereitschaft, es weiterzugeben. Zum einen, wenn ich zum Beispiel gerade Christ geworden bin, um erstmal innerhalb meiner Gemeindegemeinschaft Vernetzung mitzuspinnen, mitzumachen. Mich darauf einzulassen, Fäden zu nehmen, Beziehungen zu nehmen und auch aktiv weiterzugeben und zu spinnen, damit die Gemeinde zu einem starken Netz wird. Wir haben es ja eben gehört, starkes Netz, wo Leute, die von außen kommen, auch getragen werden können. Wenn wir kein starkes Netz bilden als Christen oder hier auch als Ortsgemeinde, dann wird das schwierig, Menschen hier wirklich mit reinzunehmen, die hier auch das erleben, was sie erleben sollen. Also auch die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen und auch zu mündigen Christen zu werden, die dann auch den Liebesfaden weitergeben können. Da braucht es dieses starke Netz. Einmal also die Bereitschaft, an dem Netz der Gemeinde zu bauen. Und andererseits dann aber auch die Bereitschaft, auch den Faden nach außen zu geben, zu gucken, okay, was legt mir denn Gott aufs Herz? Wen legt mir denn Gott aufs Herz? Wen soll ich denn einladen? Oder wem soll ich denn dienen? Oder wo soll ich mich einsetzen? Wo kann ich diese Annahme praktisch nach außen üben, um Leute auch einzuladen in die Gemeinde? Und da finde ich so schön, dass Gottes Impulse so unterschiedlich sind. Dass er nicht zu uns allen jetzt sagt, so, und jetzt ist mal Kinderarbeit dran. Ich fände das super, keine Frage. Also so als Bereichsleiter der Kinderarbeit fände ich das jetzt genial. Wenn ihr alle die Kinder auf dem Herzen hättet, fände ich super. Also auch herzliche Einladung dazu, wer diesen Impuls spürt, kommt zu mir und zu Sandra, wir freuen uns riesig. Ist aber eher nicht der Fall, dass alle das Gleiche auf dem Herzen haben. Ist auch richtig so. Ist auch gut so. Wir sollen ja vernetzen und das geht in verschiedene Richtungen. Und mir sind in der jüngeren Vergangenheit zwei Menschen begegnet, die mir von so einer Beauftragung oder so einem Impuls erzählt haben. Und die hatte ich mal gefragt, ob sie mal ganz kurz davon erzählen, um diese Unterschiedlichkeit auch nochmal darzustellen. Würde ich gerne Marie-Louise einmal bitten, uns mal kurz zu erzählen, damit wir das auch nochmal praktisch so vor Augen haben. Die andere liebe Schwester ist leider krank geworden, aber du erzählst jetzt erstmal.
Ja, was Steffi eben schon gesagt hat, wir brauchen uns gar nicht zu suchen. Bei Gott sind wir nie arbeitslos. Das ist was erschreckt, aber auch was erfreut, wie er so Stück für Stück führt. Und gerade was Annahme anbelangt und auch Dienst für ihn, da weist er ganz konkret auf Dinge. Wir haben das vor kurzem erlebt, mein Mann und ich. Eigentlich haben wir überhaupt keine Kraft. Wir haben anderthalb Jahre unseren todkranken Sohn versorgt und begleitet. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist also Ausruhen mal dran. Du musst einfach aus der Erschöpfung und aus dem Mattsein herauskommen. Und es geht aber bergauf, aber es hat gedauert bis zum 15. Januar. Es geht so bergauf, dass wir sehen, es ist ein Wunder gewesen. Und alle, die gebetet haben, denen möchte ich an dieser Stelle nochmal danken, weil er selbst und allein jetzt leben kann in Bremen. Aber nun weiter zu unserem Faden. Und wir waren kaum diese Arbeit los, da trat eine Freundin von mir an uns heran und sagte, wie ist das eigentlich mit Deutschunterricht? Es gibt so viele Flüchtlinge und die sprechen zum Teil kein Wort Deutsch. Und mein Mann und ich haben überlegt, und es war ein iranisches Ehepaar, die gerne bei uns Deutschunterricht haben wollen. Wir haben sie dann bestellt und mein Mann hat den Mann übernommen und ich die Frau. Der Mann konnte wesentlich besser Deutsch sprechen als die Frau. Und so sind wir nun beide in diese Arbeit eingestiegen und machen so einen Crashkurs dreimal die Woche, bis sie an Arbeit herangeführt werden, also an Schulung herangeführt werden in der Musikschule. Und das freut uns, wie sie dabei sind, wie interessiert sie sind, wie sie lernen, wie der junge Iraner, die sind beide so 27, schon einen Führerschein gemacht hat und wie er sogar sich er sogar sich schon mit passiv und aktiv beschäftigen kann. Es ist einfach eine Freude, dass sie so vorankommen. Das können sie natürlich nachher in der Großgruppe nicht erwarten. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, es ist so schwierig, einen Professor und einen ganz einfachen Menschen, die als Flüchtlinge hierher kommen, also in dieser Unterschiedlichkeit überhaupt zu unterrichten. Und da habe ich gedacht, Herr, was ist das für ein Glück, dass wir nur einen einzigen haben. Bei mir hat sich noch eine Marokkanerin dazu gesellt, aber es macht echt Spaß. Und so für Gott in Dienst genommen zu werden, zeigt, dass er lebendig ist, dass er jeden von uns gebrauchen will. Und das ist auch wieder eine Freude. Also ich kann nur ermutigen, aber ich muss auch sagen, wartet auf das, was Gott euch vor die Füße legt. Greift nicht, wie Steffi gesagt hat, alle Dinge an, macht sie nur halb und mit hängendem Herzen und mit letzter Kraft. Aber auch die kleinen Dinge sind schon so, ja, zum Freuen. Und alle, die Christ sind und das erfahren haben, die wissen sicher genau, wovon ich rede.
Danke. Ich kann ja ganz kurz noch mal erzählen, wie es bei mir war, als ich zur Kinderarbeit gekommen bin hier. Ich weiß nicht, manche haben es mitbekommen, manche wahrscheinlich nicht. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und bin in die Kinderarbeit reingeboren worden, kann man so sagen. Meine Mutter hat immer schon Sonntagsschule gemacht, mein Vater immer schon Jungscharbeit. Und da war klar, wenn ich das gewisse Alter habe, werde ich das auch tun. Habe ich auch gemacht. Nicht besonders viel Freude, muss ich sagen, aber ich habe es gemacht, war ja so, machte man einfach so. Dann bin ich Erzieherin geworden, arbeite im Kindergarten mit Kindern und irgendwann, als ich dann auch durch Umzug Gemeinde wechselte, habe ich gesagt, mit mir nicht mehr. Ich mache nie wieder Kinderarbeit. Ich habe in meinem Job mit Kindern zu tun, das reicht mir. Ich brauche jetzt nicht noch zusätzlich mit Kindern. Außerdem hat mir das auch nie so richtig Spaß gemacht. Oder ich hatte auch den Eindruck, ich kann das nicht so gut. Ja, und so im Grunde kann man sagen, so mit dieser Einstellung bin ich auch in diese Gemeinde gekommen. Ich habe vorher in der Gemeinde, in der ich vorher war, Lobpreis gemacht. Das war so mehr das, was auf meinem Herzen war. Bin reingekommen und habe dann irgendwann davon gehört, dass jemand gesucht wurde zur Koordination der Kinderarbeit und mich überhaupt nicht angesprochen, überhaupt nicht tangiert, weil ich nicht, ne? Nicht mit mir. Und irgendwann bei einer Mitgliederversammlung wurde das nochmal gesagt, dass da jemand gesucht wird. Und mit einem Mal traf mich das. Ich kann das nicht erklären. Ich habe danach überhaupt nicht gesucht. Ich habe auch nicht nach einer Betätigung gesucht. Manchmal ist ja so, man sucht nach einem Dienstbereich und sagt irgendwie so und dann nimmt man irgendwie deswegen vielleicht was auf. Nee, ich habe nicht gesucht und es hat mich trotzdem getroffen. Und dann habe ich echt drüber gebetet und habe gesagt, was ist das jetzt? Ist das so ein schlechtes Gewissen wieder? Naja, da wird jemand gesucht, da ist eine Lücke, da musst du jetzt einspringen. Oder soll das mir jetzt wirklich was sagen? Und da kam so ein Herzklopfen nicht mehr und das hörte irgendwie nicht auf. Und dann habe ich drüber nachgedacht und Gott echt gefragt, was hat das jetzt zu sagen? Was soll das jetzt? Und ab dem Moment hatte ich den Eindruck, dass Gott mit mir so einen Prozess durchmacht, wo er mich wieder so langsam dahin bringt, zum Kind zu werden. Also dass es gar nicht darum ging unbedingt so, du musst jetzt hier für die Kinder, sondern er mir wieder gezeigt hat, durch die Arbeit mit den Kindern zeige ich dir nochmal, was es heißt, Kind zu sein. Und du weißt ja, die Kinder sollen zu mir kommen. Und die Kinder, denen ist, gehört das Himmelreich. Und werdet wie die Kinder. Und im Grunde hatte ich den Eindruck, dass er mir damit dienen will und nicht, dass ich in erster Linie anderen damit diene. Und auf jeden Fall hatte ich irgendwann klar, dass ich das mal äußern sollte und habe das dann mit Lutz und Andreas besprochen und dann haben wir die Gespräche weitergeführt und es stellte sich raus, okay, dass wir probieren das miteinander. Und seit ich das jetzt mache, seit September, hat sich das so bestätigt für mich und ich habe da so viel Freude dran, aber ich mache es auch anders. Es ist nicht mehr so, wie ich es früher gemacht habe, ich mache es einfach anders und weil es aber auch nicht irgendwie ein Muss ist, sondern weil ich es auch gerne mache. Und ja, Gott dient mir da und ich hoffe, dass ich den Kindern und den Mitarbeitern auch dienen kann. Und mir macht auch gerade die Arbeit mit den Mitarbeitern Riesenspaß. Aber ich habe es mir, wie gesagt, nicht ausgesucht. Das war ein Impuls, dem ich gefolgt bin. Gott agiert da ganz anders. Ich könnte niemals Deutschunterricht geben, also sowieso nicht, ne? Bin ich auch gar nicht so ausgebildet. Aber das wäre jetzt was, das könnte ich mir irgendwie gerade gar nicht vorstellen. Und andere von euch haben andere Bereiche, die wiederum andere nicht erfüllen konnten. Und was Marie-Louise gerade gesagt hat, finde ich auch nochmal wichtig, auch die kleinen Sachen. Wir warten immer auf die riesen bombastische Berufung. Manchmal reicht es einfach, jemandem zuzulächeln oder jemanden mal anzurufen oder jemandem die Tasche zu tragen oder irgendwas anderes. Auch auf die kleinen Dinge achten. bei dem Blick auf Jesus, wie er das so gemacht hat mit der Annahme, haben wir ja eben gesagt, dass Jesus die Leute bedingungslos angenommen hat. Und ich habe mich gefragt, wer hat der das gemacht? Wie konnte der das so bedingungslos? Ich kann das oft nicht. Und habe mich so gefragt, warum konnte der das? Klar können wir sagen, weil er Gott war. Er konnte ja alles. Ich glaube aber nicht, dass das so das Einzige ist. Ich glaube, Jesus konnte die Menschen so bedingungslos annehmen, weil er sich der Liebe seines Vaters so sicher war. Weil er die Identität bei seinem Vater hatte. Weil er wusste, ich bin Jesus, ich bin der Sohn Gottes, ich bin geliebter Sohn. Und ich bin nicht abhängig von Menschen. Ich bin nicht abhängig von dieser Begegnung. Und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich dem jetzt begegne, wenn ich dem Liebe gebe. Und das bringt mich auch wieder dahin, dass ich sage, okay, lasst uns auch das so machen. Oder wir können es auch nicht anders. Ich bin der Überzeugung, wir müssen auch erstmal um unsere Identität bei Gott wissen. Wir müssen auch erstmal diesen Liebesfaden überhaupt bekommen haben und verinnerlicht haben, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Richtig ein Nest in unserem Herzen dafür gebaut haben, für diese Liebe Gottes, damit wir überhaupt in der Lage sind, bedingungslos zu lieben. Und jeder von uns steht ja heute an einem anderen Punkt hier. Es sind bestimmt Leute von euch, die schon Ewigkeiten mit Gott unterwegs sind. So wie ich, christliches Elternhaus, immer schon dabei gewesen. Dann gibt es aber auch Leute, die vielleicht gerade heute das erste Mal da sind, das erste Mal von Gott hören. Oder welche, die eben ja gerade mal noch nicht so lange dabei sind. Aber auch wenn wir lange, kurz oder nicht so lange dabei sind, gibt es ja auch unterschiedliche Stadien von, inwieweit bin ich mir meiner Identität sicher. Ich kann auch lange dabei sein und trotzdem fühle ich diese Liebe nicht in mir. Also haben wir da auch unterschiedliche Punkte, an denen wir stehen. Die einen sind sich Gottes Liebe total sicher, die anderen überhaupt nicht. Die anderen, die zweifeln, die haben tragen auch Ängste mit sich. Die haben gutes Urvertrauen oder kein gutes Urvertrauen. Manche sind mitten im Dienst, manche suchen noch ihren Dienst. Und da fand ich die gute Botschaft auch für uns heute noch, egal wie wir jetzt hier stehen, auch heute nimmt uns Jesus genau so an, wie wir sind. Nicht nur einmal, als wir uns bekehrt haben vielleicht, sondern jeden Tag, immer wieder nimmt Gott uns so an, wie wir sind, an dem Punkt. Und auch, hört zu, bedingungslos. Auch wenn wir seine Liebe schon bekommen haben und wenn wir uns bekehrt haben, dann sagt er nicht so, und jetzt bist du hier gefangen und jetzt erwarte ich von dir. Nee, auch jetzt nimmt er uns noch bedingungslos an. Auch wenn er uns Aufträge geben möchte und trotzdem nimmt er uns erstmal bedingungslos an. Das Einzige, was er sich wünscht, ist, dass wir seinen Liebesfaden annehmen und uns von dieser Liebe füllen lassen. Jetzt möchte ich gerne ein Lied singen und ihr seid eingeladen, das gerne mitzusingen. Und während dieses Liedes möchte ich nochmal den Faden aufgreifen, nochmal das plastisch werden lassen zum Schluss. Und zwar machen wir das jetzt nicht mehr so wie eben, wie kreuz und quer, sondern ich gebe das jetzt weiter und ihr gebt das mal durch die Reihen. Und euer Auftrag dabei ist, zum einen haltet das fest und entscheidet euch dafür, ja, ich will diesen Liebesfaden Gottes annehmen. Nochmal. Entscheide mich dafür, das nochmal für mich plastisch zu machen. Jeder da, wo er steht. Und dann aber auch, indem ich das weiterreiche, die Bereitschaft, ja, ich will mich bereit erklären, an dem Netzwerk des Reiches Gottes mitzumachen. Und das geben wir durch die Reihen und so, dass jeder halt dann nochmal einen Faden in der Hand hat. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, lieber Heiliger Geist, danke, dass ihr uns in eurer Person schon Dreieinigkeit, in eurer Dreieinigkeit schon Vernetzung und Gemeinschaft vorgemacht habt, vorgelebt habt, vorlebt. Ich danke dir für den Liebesfaden, den du auf die Erde gebracht hast, den du zu uns gebracht hast. Ich möchte dich bitten, lieber Vater, dass wir uns dieses Liebesfadens in unserem Leben einfach wieder, immer wieder neu bewusst werden, dass wir wissen, unsere Abhängigkeit, die liegt bei dir. Danke für diese Liebe, die du für jeden von uns hast, für diese bedingungslose Liebe. Und ich bitte dich echt für uns, für jeden Einzelnen heute, dass wir uns bewusst machen, dass wenn es um Annahme anderer geht und um Dienste geht, dass unsere Base, dass auch da unsere Abhängigkeit einfach bei dir ist. Dass du derjenige bist, der die Kraft gibt. Dass du uns ausrüstest, zurüstest für das, was du uns aufs Herz legst, was wir tun sollen. Dass wir wissen, woher dieser Faden kommt, mit dem wir ein Netzwerk schaffen, mit dem wir das Netz deines Reiches bauen. Bitte ich aber auch echt dafür für unsere Gemeinde, dass wir es schaffen, aus dir heraus, aus deiner Liebe heraus, aus deiner Kraft heraus, wirklich ein stabiles Netz in Bünde aufzubauen. Dass wir ein stabiles Netz deiner Liebe hier spannen, damit das tragfähig ist für Menschen, die dazukommen. Und schenk uns die Bereitschaft, darüber hinaus auch wirklich nicht nur für uns hier da zu sein, sondern auch anderen Menschen zu dienen, die um uns herum sind. Sie mit deiner Liebe anzustecken, sie mit deinem Liebesfaden, ihnen deinen Liebesfaden weiterzugeben. Danke, dass wir zu dir kommen können, wie wir sind. Amen.